ein Kontinuum aufzeigen, würde ich sagen. Am Anfang dieses Kontinuums steht einfach Phonem, also von und Phonem. Und jetzt operieren wir mit einem Begriff Morphem oder Morph. Morphem an der Stelle. Und das ist ein langes Kontinuum. Wir werden die weiteren Begriffe, weitere Ebenen der grammatischen Beschreibung auf dieses Kontinuum eben verorten. Einen Übergang zwischen diesen zwei Ebenen oder zwischen diesen zwei Begriffen haben wir an einem Phänomen ausgemacht. Wir haben dieses Phänomen Bedeutung genannt. Bedeutung, und dann haben wir gesagt, dass die beiden Ebenen verhalten sich in Bezug auf Bedeutung auf unterschiedliche Art und Weise. Hier haben wir von Unterscheidung gesprochen. Unterscheidung gesprochen, und hier haben wir vom Tragen der Bedeutung gesprochen. Ja, also das sind die zwei verschiedenen Schichten, die beide Ebenen der grammatischen Beschreibung in Bezug auf Bedeutung abbilden. Wenn wir ganz kurz rekapitulieren, was wir zum Phänomen Bedeutung in der letzten Sitzung gesagt haben. Ja, das ist nicht die alltägliche Bedeutung des Wortes Bedeutung, sondern etwas, was in der Morphologie damit gemeint wird. Nämlich, wir meinen damit konkrete, spezielle Bedeutungen, aber damit meinen wir auch die abstrakte Bedeutungen, die grammatische Bedeutungen der Pluralität oder Person oder Handlungsarten und so weiter und so weiter. Also es sind keine, nicht nur die Dinge oder Events, die durch Zustände, Eigenschaften, sondern auch etwas, was viel abstrakter ist. Wir haben aber auch in der letzten Sitzung gesagt, dass von Sprache zu Sprache die Wege der Abstrahierung unterschiedlich sind. Ja, es gibt Sprachen, die meinetwegen Sexus zum Genus machen. Ja? Und es gibt Sprachen, die keinen Wert drauflegen. Es gibt Sprachen, die eher belebt gegen nicht belebt abstrahieren, als zum Beispiel maskulin gegen feminin. Ja? Damit wollte ich einfach sagen, dass diese konkrete Bedeutungen schlagen absolut unterschiedliche Wege und sprachspezifische Wege. Und am Ende haben wir irgendeine grammatische Kategorie, die dann an einem Verb oder an einem Nomen in irgendeiner Art und Weise ausgedruckt wird. Ja? So bekommen wir Morphologie. Aber wichtig ist, dass wir Bedeutung nochmal anders perspektivieren, als wir das aus der Alltagssprache kennen. Bei den Morphemen haben wir auch aus der letzten Sitzung gesagt, dass wir vielleicht drei verschiedene Ebenen haben, auch vielleicht als Kontinuum vorzustellen. Wir haben gesagt, dass wir zunächst Komposition haben, um die Worte zu produzieren. Wir haben eine andere Möglichkeit, das ist Derivation oder Ableitung, um die Worte zu produzieren. Und wir haben nochmal Flexion oder Beugung, um die Worte nochmal zu produzieren. Aufgrund dessen haben wir auch gesagt, dass wir alle drei oder die Produkte von alle drei auf unterschiedlichen Wegen klassifizieren können. Also wir können überlegen, okay, wie sieht es mit der Bedeutung aus? Ja? Also nee, Bedeutung vielleicht fangen wir nicht an, sondern wie sieht es mit der Freiheit aus? Also wie können sie allein existieren, allein stehen, oder müssen sie an irgendetwas angelehnt sein, an einem Wort oder in einem Wort vorkommen? Ich schreibe das einfach hier frei versus gebunden. Und bei der Komposition erhalten wir tatsächlich die lexikalische Entitäten, die frei sind und die auch frei sind durch Derivation entstanden. Und das, was uns Flexion ermöglicht, die ganze Affixe, die sind eher gebundene Entitäten. Also die tragen bestimmte Funktionen, und diese Funktionen müssen tatsächlich an den Worten ausgedruckt werden, in denen die vorkommen, also sind gebunden. Ganz interessant, was da oben steht, ist auch ein Punkt, wie sie phonologisch geartet sind. Ja? Und man stellt tatsächlich fest, dass die lexikalische Morpheme, die freistehende Morpheme, sind rein phonologisch voluminöser, die sind groß. Also wenn man von einem Wort spricht, dann hat man eine naive oder unbewusste Vorstellung darüber, wie das Wort phonologisch aussehen soll. Ja? Und bei den grammatischen Morphemen haben wir wenig phonologisches Material, ja? Weil das, was sie ausdrucken, ist konventionell. Wir können vielleicht von einem lautmalerischen Wort erkennen, was das bedeuten soll, meinetwegen jetzt Kuckuck oder so. Ja? Wir können davon ausgehen, dass da tatsächlich etwas wiedergegeben wird aus der Natur des Gegenstandes selbst. Ja? Also nicht alles ist transparent, aber trotzdem. Bei den grammatischen Morphemen haben wir aber tatsächlich manchmal ein Konsonant oder Kombination von einem Konsonanten und einem Vokalen und mehr nichts. Ja? Deswegen ist es tatsächlich als Pi mal Daumen Prinzip aufzustellen, dass die Form auch sehr stark auseinander geht. Nämlich die lexikalische Morpheme sind voluminöser phonologisch gesehen und die grammatische Morpheme sind sehr, sehr erodiert, abgebaut, phonologisch abgebaut. Man nennt das auch phonologische Erosion oder das Bleichen, Bleaching heißt es auf Englisch, ja? Also Phonetical Bleaching. Etwas wird, ist doch auch Bleichen auf Deutsch, oder? Ja. Ja. In Bezug auf die Bedeutung haben wir, dass die lexikalischen Morpheme eine außersprachliche Referenzialität haben. Wenn es im Deutschen ein Wort gibt wie Tisch, dann gibt es in allen anderen Sprachen auch, wo der Gegenstand Tisch vorkommt, auch ein Wort für einen Tisch. Ja? Das heißt, es gibt eine innensprachliche Formgebung, aber die Referenzialität, also Hinweis auf einen Gegenstand, ist außersprachlich. Das ist auch Eigenschaft von lexikalischen Morphemen. Man kann das nicht tatsächlich universalisieren. Es gibt ganz sicher bei den Sprachkontakten, zum Beispiel im Kaukasus gibt es kein Kamel. Ja? Natürlich gibt es kein Kamel, also in Tierwelt kennt kein Kamel, deswegen gibt es aber trotzdem das Wort für Kamel, aber eben weil das Entlehnung ist, durch Völkerkontakte und Sprachkontakte. Ja? Das meinte ich jetzt damit. Ja? Also man kann trotzdem einen Begriff entlehnen, wenn man keinen Begriff dafür hat. Und das heißt, das ist trotzdem die außersprachliche Referenzialität bleibt erhalten. Bei den grammatischen Morphemen, wie ich jetzt vorhin sagte, liegt das tatsächlich an Sprecher oder Sprachgemeinschaft, was dort abstrahiert wird. Ich werde heute einige Beispiele in Bezug auf Numerus zeigen. Im europäischen Kontext kennt man nur Einzahl und Mehrzahl. Ja? Und es gibt Sprachen, die die Wahrnehmung von Zahl viel, viel nuancierter abbilden, und zwar grammatisch abbilden. Ja? In einigen afrikanischen Sprachen kann man keine Behauptung äußern, also keinen deklarativen Satz äußern, ohne dabei, dass man Möglichkeit hat, keine Quelle anzugeben. Ja? Wie sollen wir das auf Deutsch übersetzen? Zum Beispiel, jemand hat Fußball gespielt. Ja? Die Jungs haben Fußball gespielt. Das ist so ein Deklarativsatz. Und ich kann in einigen afrikanischen Sprachen diesen Satz auf 5 oder 6 verschiedene Art und Weise äußern, indem ich sage, die Jungs haben Fußball gespielt, weil ich das selbst erlebt habe. Ich bin selbst die Quelle dieser Behauptung. Die Jungs haben Fußball gespielt, weil ich die dreckige Schuhe gesehen habe und die können nur, also das heißt, ich sehe die Indizien, dass dafür spricht, dass sie Fußball gespielt haben. Die Jungs haben Fußball gespielt, weil jemand hat das mir erzählt. Ja? Und daher weiß ich das. Also ich gebe trotzdem preis, aus welcher Quelle ich diese Information habe. die Jungs müssten Fußball gespielt oder Jungs haben Fußball gespielt, weil es ist so ein Brauch, dass man um 15 Uhr am Samstag auf den Spielplatz geht und spielt. Ja? Also ich habe trotzdem eine Quelle, wo ich das her habe. Merken Sie also, welche Bedeutungen werden dort im Primärfall betrachtet. Ja? All diese Angaben, all diese Quellenangaben, ja, was wir teils Evidenzialität, teils Epistemizität als Epistemizität beschreiben, spielt im europäischen Kontext keine relevante Rolle in der Grammatik, in der grammatischen Struktur, aber eine ganz wichtige Rolle dort. In der kaukasischen Sprache ist ganz wichtig, wer die Handlung kontrolliert. Ja, also man nennt das auch Widerwilligkeit, ja, so eine Subart der Passivität in einer Handlung. Ja, ich habe zum Beispiel eine Torte gegessen, ich kann das auf Deutsch sagen und drücke damit aus, das war meine Absicht und ich habe ein Stück Kuchen gegessen. Ja. Ich kann aber in einigen kaukasischen Sprachen ausdrücken, Kuchen sah so lecker aus, der hat mich quasi gezwungen, es aufzuessen. Ja? Also ich kann nichts dafür, obwohl das Verb tatsächlich aktives Verb ist und setzt voraus, dass jemand auch aktiv agiert. Aber ich kann eben diese Rollen vertauschen. Und darauf lege ich auch grammatisch Wert. Ich drücke das grammatisch aus, das ist ganz wichtig. Ich bin an diesem Punkt innensprachliche funktionelle Bedeutung. Ja? Also solche Bedeutungen können in mehreren Sprachen vorkommen, aber das sind tatsächlich entweder auf eigenen Wege entwickelte Bedeutungen und bleiben tatsächlich sehr spracheigentümlich. Deswegen haben Sprachen auch eigentümliche Grammatik. Die können die Lexika teilen, aber Grammatik bleibt trotzdem etwas, was eine Sprache am Charakteristischen abbildet. Ja? Also diese Gegenüberstellung, ich habe in der Mitte nochmal Derivationsmorpheme geschrieben oder generell habe ich trotzdem wollte ich zwischen diesen zwei Polen